AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz im Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Moin moin und herzlich willkommen zur 10. Folge von Payment and Banking, AI in Finance. Genau, 10. Folge. Nach über 30 Folgen im alten Kanal feiern wir hier heute das erste richtige Jubiläum, lieber Mike. Ja? 10 Folgen. Und ich erwarte hier gleich eine richtig fette, leckere Torte von dir oder irgendwie von Payment and Banking Spotify-Deal. Was kriegen wir sowas?
Ja, Torte. Ich habe so eine Benjamin-Blümchen-Torte haben wir noch in der Tiefkühltruhe. Die schicke ich dir zu.
Vielleicht springst du ja auch lassiv aus der Torte.
Da müsste die Torte etwas größer sein, aufgrund meines unglaublich muskulösen oder leicht adipösen Körpers. Ich weiß nicht. Aber in der Tat, ja, 10. Folge, Jubiläum, zweistellig. Und da waren ja noch ein paar andere Folgen. Und das macht nach wie vor große Freude mit dir. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass das ja cool wäre, wenn wir das mal live übertragen würden. Also vielleicht müssen wir mal irgendwann das Tippi am Kanzleramt mieten, ja, für drei Leute, die uns dann live zuschauen und was aufnehmen.
Oh, das machen wir, das ist gut. Und dann springst du aus der Torte. So, wir wollen die Leute nicht aufhalten mit der Intro, die sie dann wieder skippen. Das haben wir nämlich auch gelernt. Was gibt's denn diese Woche? Also ganz viel aus von OpenAI, ne? Also die haben irgendwie ihr Deutschlandbüro eröffnet. Sam Altman hat sich irgendwie einen Hardware-Tipp gekauft. Sparkasse ist richtig fett geworden mit Sparkassen-GPT. UBS macht eine ganze Menge. Ich habe ganz am Ende noch
eine ganze Menge.
Stimmt auch. Und ich habe fürs Doomsday mal wieder was Neues mitgebracht. Vielleicht kurz der Sneak. China baut sich so ein orbitales KI-Rechenzentrum im All, die so mit Laser kommunizieren.
Geiler Scheiß. Bin gespannt. Also es war wirklich eine wilde Woche, in der Tat. Also ich erstens mal, was die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht wissen, wir hatten die wunderbare Gelegenheit, uns nochmal zu treffen. Und zwar bei nichts Geringerem, als die Eröffnung der deutschen Niederlassung von OpenAI. Es war ein absolutes Fest, also nicht nur, weil wir bei OpenAI geladen waren, sondern weil wir uns gesehen haben. Und was natürlich letztendlich auch der Auftakt ist, diese wilde Woche. Es gab unglaublich viel von OpenAI. Es gab unglaublich viel übrigens auch von Google. Google war ja in der gleichen Woche. Und ich würde sagen, lass uns hart einsteigen, was bei OpenAI gerade los ist.
Genau, vielleicht zur letzten Woche. LinkedIn war irgendwie auch voll. OpenAI hat die offiziell die Türen zu seinem neuen Büro in München geöffnet. Und ich finde auch damit wirklich ein klares Signal gesetzt. Deutschland ist jetzt nicht nur Exportweltmeister, sondern jetzt irgendwie auch wirklich KI-Schlüsselmarkt, haben ein paar Zahlen auch veröffentlicht, warum Deutschland so wichtig ist. Wir haben uns auch gefragt, warum eigentlich München? Und die Antwort ist, kein anderes Land in Europa nutzt ChatGPT so intensiv wie Deutschland. Ja, die Bundesrepublik gehört wohl aktuell zu den Top 3 der weltweit wichtigsten Märkte für zahlende Abonnenten. Alleine irgendwie zwischen April und Mai ist die Zahl der wöchentlichen aktiven Nutzer auch hier nochmal um satte 20% gestiegen, hat OpenAI verlautbaren lassen. Es gibt richtig große Partner jetzt auch, die wurden auch vorgestellt, also die drei wirklich, also die immer wieder vorgestellt wurden, waren die Sparkassen, die DKB und auch Zalando als E-Commerce-Player. Und es wurde dann auch gesagt, was ich auch total spannend fand, Deutschland hat jetzt schon weltweit die meisten API-Entwickler außerhalb der USA, die auf ChatGPT programmieren, was sowohl, also auch OpenAI zu einem überraschend, aber auch beeindruckend.
Ja, die Zahl fand ich noch beeindruckender als die Nutzung. Bei der Nutzung, da war ja so ein bisschen die Frage, warum nutzen es so viele Deutsche? Wurde so hinter der Hand, naja, wegen der Sprachfunktion, also als Übersetzer, als Dolmetscher. Fair enough, ja, das Ding funktioniert gut. Aber in der Tat, entwicklungsseitig, die API-Zugriffe, ich glaube tatsächlich, also Top 3 oder ich glaube sogar an erster Stelle, ich weiß es nicht mehr, so oder so viele, viele Entwicklungen, die auf die OpenAI API zugreifen.
Genau, und dann gab es irgendwie...
Was den Standort betrifft, Markus Söder hatte ja ein kleines Grußwort. Also man kann ja politisch von ihm halten, was man möchte, aber er ist unterhaltsam. Also er kann wirklich reden. Ich musste ein, zwei Mal schmunzeln. Und der AI-Standort Bayern, wo sonst? Ich meine, wo sonst, wenn nicht in Bayern?
Die Rede war wirklich klasse, ne? Also irgendwie bayerisch pointiert, extrem KI-positiv. Leute um mich herum haben gesagt, devot, aber da spricht einfach mal einer irgendwie auch positiv für Technologie. Ich fand es mega, ja. Und wer hätte gedacht, dass man im selben Satz Laptop, Lederhose und multimodales Prompting irgendwie unterbringen kann? Markus Söder kann das. Und das war auch echt cool. Was an dem Abend oder an dem Tag davor noch war, kurzes Recap, es gab so ein ganztägiges, geladenes Executive Summit mit 5 Vertretern aus Unternehmen aus Europa und natürlich wahnsinnig vielen OpenAI-Vertretern, auch der ein oder andere Go-To-Market oder Salesman war da. Aber abends war dann tatsächlich mein Highlight, es war so ein sehr schickes Executive-Dinner mit sehr, sehr illustren Gästen. Es waren 7 Leute aus der Industrie geladen, alles C-Level, und dazu kam das gesamte Board von OpenAI, außer Sam Altman, aber der Rest war da. Es war Nick Turley wieder da, der Chief Product Officer. GC Giancarlo war da als Chief Commercial Officer. Brad Gleitkep, einer der ersten Mitarbeiter bei Sam Altman, der ist Chief Operating Officer, der tatsächlich dann auch, und es war total spannend, von diesem Jony Ive-Deal plauderte, über den wir jetzt auch gleich nochmal sprechen werden. Da war der noch nicht in der Presse, aber irgendwie beim 3. Glas Rotwein wurde es tatsächlich damit so ein bisschen auch diskutiert und kokettiert. War total spannend, darüber zu sprechen. Und am nächsten Tag war dann die große offizielle Büroeröffnung im großen Kreis, und dann ging es dann auch für uns weiter.
Ja, aber lass uns doch nochmal hart einsteigen. Also ich war in der Tat überrascht, als du mir die WhatsApp-Nachricht, die kam ja auch irgendwie mitten in der Nacht, also offensichtlich nach dem 2., 3. Glas Rotwein da etwas aus dem Nähkästchen geplaudert wurde. Genau, Jony Ive und Sam Altman, Best Friends Forever, zumindest mal, wenn man das Schwarz-Weiß-Foto sich anschaut, das ist schon wirklich eine Bromance, die beiden da haben.
Aber
in geht's. Es geht um ein Startup, darf man das noch Startup nennen, was jetzt für, ich glaube, 6,5 Milliarden Dollar verkauft wurde. Startup namens I.O. Und niemand Geringeres als der ehemalige, die Älteren unter uns werden das noch wissen, Best Buddy von Steve Jobs und Chef UX-Designer von Apple. Wie haben wir jetzt ausgesprochen? Jony Ive?
Genau, Jony Ive. Ja.
Engländer hat ein Unternehmen namens I.O. und kümmert sich um ein neues Hardware-Device.
Ja, und also ne, wie du richtig sagst, es ist halt nicht irgendwer, sondern das ist der Mann, der das iPhone gezeichnet hat, den iPod. Das MacBook. Ne? Und jetzt soll er da quasi das erste AI-Native-Device bauen. Also der Plan ist oder die Vision ist, ein Gerät, das Sprache, Sensoren, künstliche Intelligenz so verschmelzen lässt, dass man einfach kein Display mehr braucht. Und ich finde es spannend, also was du auch sagst, Startup. Also das ist jetzt nicht so, dass die schon wahnsinnig viele Prototypen draußen haben, sondern der Jony Ive hat eine Mannschaft von insgesamt 55 Entwicklern geheiert. Und die haben noch keinen Code, sondern die haben ein paar Designs. Also die Company ist gegründet, die hat Geld eingenommen, hat eine Bewertung von 6,5 Milliarden US-Dollar und das war's. So, Punkt. Und dazu hat er noch so ein Designstudio, das heißt Love From, das bleibt unabhängig, aber er möchte jetzt, oder das ist zumindest auch der Plan zwischen Sam und Jony, er übernimmt jetzt quasi so diese gestalterische Leistung für das gesamte Thema Hardware bei OpenAI, und das Ziel ist dann, so eine Produktfamilie auch für dieses AGI-Zeitalter zu bauen, also nicht einfach nur ein neues Gadget, sondern so ein ganz neuen Interaktionsmodus mit Technologie jenseits von ne, Touchscreen, Tastatur etc. Und diese 55 Mitarbeitenden von I.O., das sind ganz viele Ex-Apple-Software-Developer auch, die wechseln damit jetzt quasi zu OpenAI. Und da muss man schon sagen, damit wird so ein bisschen auch aus diesem Software-Pionier so ein total vertikal integriertes Tech-Unternehmen, was dann einfach nicht mehr nur KI macht, sondern halt auch, wie gesagt, dieses Gerät. Und das ist schon cool. Sam Altman spricht natürlich schon vom nächsten iPhone-Moment. Und ich glaube, ab 26 sollen dann die ersten Geräte kommen. Erster Impuls wäre extrem ambitioniert, kann man ja gar nicht schaffen, wenn man sich überlegt, wie und in welcher Frequenz OpenAI neue Modelle und neue Technologie ausspuckt, kann ich mir das schon vorstellen.
Also es gibt in der Tat so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind, also es gibt ja immer so die eine oder andere Quelle, die etwas besser informiert ist. Und eine solche Quelle ist es, ich glaube, es war bei Mac Stories, die jetzt berichtet haben, was es für ein Gerät sein soll, sein könnte, also es gibt Indizien, dass es etwas ist, was ich mir quasi als Kette, als Device um den Hals hänge. Also eine Art, ja, wie sagt man, Necklace, also ja, Kette. Und wie du es gesagt hast, es ist ein Gerät, was ohne Display kommen soll, 24 Stunden mich begleitet, hören kann, sehen kann. Erinnert mich ein bisschen an das Humane AI-Pin, den es ja nicht mehr gibt, so. Aber hier, das hier ist halt nochmal ein anderer Schnack, beziehungsweise natürlich auch ein anderes Team dahinter. Was aber so oder so spannend ist, weil, und da haben wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, es ändern sich gerade das ganze Thema User Experience, also das ganze Thema UX und wie interagiere ich. Und wenn wir gleich noch über die Google I/O sprechen, was mit Gemini passiert und wie sich gerade das klassische Googlen verändert, dann ist das auch nochmal ein Indiz dafür, wie sich auch das ganze Thema App-Economy verändern kann. Weil wenn ich keine UX mehr habe, sondern nur noch ein Assistent, der mit mir spricht, dann stellt man sich schon die Frage, wie transportiere ich denn dann meinen Brand? Kommt dann immer so ein kleiner Werbejingle von der DKB, wenn ich jetzt eine Umsatzabfrage mache, um zu wissen, dass ich bei der DKB bin. Ja, kein Witz, momentan sieht man bei der Banking-App das Logo. Ich weiß, alles klar, das ist meine Bank. Was ist, wenn es über einen Sprachassistenten läuft? Dann sehe ich vielleicht nichts mehr. Und das ist eine spannende Frage, der wir uns dann mal widmen müssen.
Komm mal, ja, total. Das ist tatsächlich spannend und kommen wir gleich ein bisschen weiter unten drum dazu, wenn wir über Google sprechen. Und da gibt es ja auch so wahnsinnig viele Verwerfungen. Lass uns mal kurz ein bisschen bei OpenAI bleiben. Was sie auch jetzt letzte Woche vorgestellt haben, ist Codex. Ich finde es ziemlich cool. Es ist ein cloud-basierter Softwareagent, der Aufgaben übernimmt für die menschliche Entwicklerinnen und Entwickler, sehr viel Koffein brauchen, ja, also quasi unablässig neue Features programmieren, Bugs fixen, Fragen zur Codebase beantworten, Pull-Requests vorschlagen etc. Aber das alles quasi parallel und 24/7. Und dazu haben sie es so gebaut, dass jeder Task dabei in so einer eigenen Sandbox läuft, also komplett vorinstalliert mit eigener Codebasis und allem drum und dran. Und ich dachte, naja, okay, das ist einfach der nächste GitHub-Pilot. Aber es ist schon deutlich mehr. Sie haben ein komplett spezialisiertes Modell dafür gebaut, heißt Codex One, und ist explizit darauf trainiert, auf tatsächlichen Coding-Problemen, inklusive ne, Tests, Deployment-Modalitäten und sowas. Und aber auch so menschlichen Stilpräferenzen. Und das Ziel ist Code, der wirklich wie von Menschen geschrieben wirkt, nur schneller zu sein. Also nicht so typisches maschinengeschriebenes Zeug, sondern tatsächlich halt irgendwie, dass es mich irgendwie copiert in meiner Programmierart und Weise. Aktuell wird Codex von ChatGPT Pro, Team und, glaube ich, Enterprise-User ausgerollt. Soll dann später auch die ganzen Plus-Menschen, so wie wir, folgen. Und wie sie es halt vorgestellt haben und auch gezeigt haben auf der Veranstaltung, ist es eine super einfache Bedienung. Das heißt, du hast diese links ja sowieso diese ChatGPT-Sidebar und da gibst du einfach Codex in Aufgaben per Prompt. Also du sagst halt, okay, in Zeile 23 sehe ich einen Bug, ich weiß aber nicht, wie der ist, fix ihn. Oder schreib ein Feature für die Datei XY für diesen Bug. Und Codex arbeitet dann einfach los und du gehst dann sofort entweder in deine eigene Terminal-Umgebung oder machst irgendwas anderes. Und sobald Codex fertig ist, zeigt es dir so nach wenigen Minuten verifizierbare Ergebnisse, zeigt dann auch sofort die Logs, die Tests, die Änderungshistorie. Du kannst auch nochmal selber eingreifen und sagst du ja zum Beispiel, nee, Python ist hierfür jetzt nicht geeignet, ich hätte gerne JavaScript oder irgendwas anderes. Und selbst wenn er halt irgendwie eine spezielle Programmiersprache nicht hat, kannst du die dann in die Library hochladen wieder neu. Und das ist, also ich finde es mega.
Es ist nicht nur mega gut. Du siehst jetzt mittlerweile bei YouTube also wirklich viele AI-Enthusiasten, die aber nicht coden können und die auf einmal anfangen, nicht nur eigene Webseiten. Selbst das finde ich schon ehrlicherweise krass. Also wir reden ja jetzt nicht davon, WordPress mit einem Theme zu installieren. Das kriegen wir beide noch hin und ich kriege auch noch Hello World Webseite hin. Dann hört es aber auf. Aber das ist ja das haben wir in den letzten Monaten schon gesehen. Jetzt kommen die ersten Apps. Also ich habe jetzt Mac-Apps, die du bei dir auf deinem System laufen lassen kannst. Eine einfache Dokumentenverwaltung, ein Tool zum Splitten von Dateien. Das sind jetzt alles keine hochkomplexen Dinger. Und ich glaube, auch wenn du jetzt ein SAP nachbauen wollen würdest, brauche es etwas mehr, außer irgendwie einen guten Prompt. Aber so kleine Dinger, also ich finde es mega faszinierend. Und wie gesagt, wir sind hier gerade am Anfang. Und das ist auch spannend, wenn man sich anschaut, wie sich Berufe verändern werden. Weil was du gerade gesagt hast, finde ich total wichtig. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, schreib mir eine App. Damit ist ja keine App fertig, sondern du musst den Code immer noch verstehen. Du musst immer noch sagen können, in Zeile 17, optimier das mal. Und deswegen, das ist, glaube ich, eine spannende, spannende Geschichte. Also das ist, ich glaube, das ganze Thema Codecs kann für erfahrene Entwickler eine super Erweiterung sein und die sind ja wie auf Steroide, das ist ja wie Doping.
Ja, das hat Brad Letkep dann auch erzählt. Er sagte halt, jetzt ist es halt irgendwie so, dass alle Entwickler, seitdem sie halt Codecs testen bei OpenAI, einfach morgens aufstehen, ihre 20 Taskcasts irgendwie rausballern, sich dann fertig machen und zur Arbeit fahren und da einfach schon quasi richtig viel gecodet ist, entweder als Grundlage oder Bugfixing des letzten Tages, und dadurch kriegen sie wahnsinnig viel mehr Speed und sie sehen das selbst als so eine Art Startpunkt für eine neue Arbeitsweise. Ja, das heißt, auch sehr gute Entwicklerinnen können einfach abgegrenzte Aufgaben wirklich delegieren. Ja, und die sagen, und es kann asynchron laufen, das ist, wie du sagst, nachvollziehbar und es ist einfach hocheffizient. Also es ist so ein bisschen wie dieses Pair-Programming, was es ja so vor 10 Jahren zum ersten Mal halt irgendwie gab, wo halt irgendwie so Programming Buddy, wo halt mehrere Leute nebeneinander gearbeitet haben, aber es hat jetzt so eine völlig neue Bedeutung und jeder kann jetzt quasi Codevorschläge liefern, ja, wenn wir beide entweder, keine Ahnung, im Go-to-Market-Team von irgendeiner großen Company wären oder halt Produktmanager oder Business-Analysten und wir könnten sagen, ja, da gefällt mir das Produkt, dieses Feature vielleicht noch nicht so ganz, da kann ich auch einen Codevorschlag liefern, den ich einfach aufgrund meines Prompts da reinballer. Die Kontrolle über die Integration und das Deployment liegt natürlich dann noch bei den Entwicklern, aber es ist komplett nachvollziehbar und so kannst du ne, Debugs, Refactoring, Testing, alles quasi auch reinmachen. Und selbst wenn es nur ist, um deine Entwicklerin zu entlasten und denen die Möglichkeit zu geben, an den coolen Sachen zu arbeiten und nicht einfach immer nur halt irgendwie DevOps und dieses, ich sag mal, das, was nicht so gerne gesehen ist.
Erinnert mich so ein bisschen, wenn ich damals zu meiner etwas jüngeren Zeit unseren Designern Vorschläge gemacht habe für neue Designs in Paint. Die haben das immer geliebt.
Das glaube ich.
Vor, wenn du so mit so einem Code-Schnitzel um die Ecke kommst, ja, so ein, du wirst da wahrscheinlich wirklich für gefeiert, nicht.
Mike Ivy. So, wir haben noch ein bisschen was aus den Gehältern, denn wer immer in der Zeitung liest, das fand ich so ganz spannend, dass KI ja bald alle Jobs verdrängt und irgendwie AGI wird uns alle auffressen. Dann schaut mal in Silicon Valley, ja, dort schießen so zumindest die Gehälter für AI-Entwickler in wirklich mittlerweile lächerliche astronomische Höhen. Es gibt mittlerweile irgendwie, ich sag mal, wirklich Top-Wissenschaftler, die Data Scientists und auch Entwickler im Bereich der künstlichen Intelligenz bei OpenAI, die einfach wirklich standardmäßig 10 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ja. Bei Googles DeepMind sollen es angeblich 20 Millionen sein, da gibt es aber nicht wirklich Evidenz. Und das sind natürlich Talente, also auch nicht so viele, ja, aber die können dann Sprachmodelle auf Weltklasse-Niveau bauen. Die sind natürlich rar, aber das sind halt Gehälter wie irgendwie ein Top-Stürmer in der Champions League, ja. Und es ist nicht nur Kohle, sondern es gibt ja auch so Incentivierungsprogramme. Sam Altman lädt zum Beispiel einmal pro Woche zum Pokerspiel ein. Sergey Brin geht mit seinen Top 5 AI-Entwicklern einmal die Woche zum Lunch. Elon ruft sie halt irgendwie persönlich an, aber das ist so eine ganz neue Art, wie man diese Menschen dann auch versucht, so lange wie möglich zu halten, weil dieser Wettbewerb natürlich komplett brutal ist. Ne? Also zum Beispiel dieser Ilya Sutskever, über den haben wir ja schon ganz oft gesprochen, oder irgendwelche Konkurrenz-Startups. Wer dahin wechseln will von OpenAI, der kriegt wohl ein Gegenangebot erstmal von 2 Millionen Dollar Signing-Prämie, einfach so eine Cash auf den Tisch, und kriegt dann aber auch noch OpenAI-Shares im Wert von 20 Millionen Euro Beteiligung. Auf dein normales Annual Summary um Dorf. So, also es ist total irre, ja.
Ja, Sascha, Augen auf bei der Berufswahl. Also an irgendeiner Stelle, ja, hätte ich mal damals mehr Excel gemacht, ja, wäre ich jetzt Data Scientist, aber gut.
Du hast dich für Microsoft Paint
Ich habe mich für Karl Klammer entschieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war so mein Best Buddy, Karl Klammer und die Katze. Kennst du noch die Katze, die so schön da immer so her schlawenzelt?
Nein.
Das war so mein...
Das war in den 80ern, da war ich noch in der Grundschule.
Ja, da kommen wir auch.
Genau, also man muss schon sagen, es sind nicht nur Informatiker. Ne? Also es ist irgendwie auch, ich glaube, theoretische Physiker sind gefragt, Quantenforscher, Mathe-Asse, zu denen gehören wir jetzt alle nicht.
Ich wollte gerade sagen, es hilft überhaupt gerade null, was du gerade auch...
Ne, uns nicht, aber vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern. Auch, also ich finde es ja immer auch ganz spannend, irgendwie zu Hause zu argumentieren. So, wenn ich mit meinen Kindern darüber spreche, was ist eigentlich ein cooler Job für die Zukunft? Und früher hast du ja immer gesagt, ja, irgendwie, ne, Developer, Developer, Developer oder irgendwie sowas. Mach auf keinen Fall BWL, dann endest du so wie ich. Aber jetzt würde ich auch sagen, ja, weiß ich auch nicht. So, also,
mal gucken. Quantenphysiker oder Astronautin, irgendwie sowas. Ja, es ist krass. Es erinnert mich so ein bisschen, ich meine, ich glaube auch, dass wir wieder ein Stück weit abebben. Ne? Erinnere dich damals, als das angefangen hat mit der ganzen, als die App-Ökonomie gestartet ist, there is an app for that, wie wenig App-Entwickler es gab und wie viel die aufrufen konnten. Und ich glaube, etwas sehr Ähnliches, wenn auch auf einem sehr viel höheren Niveau, sehen wir jetzt genau bei dem Thema. Ich denke, es wird sich so ein bisschen wieder einpendeln, aber im Moment ist das halt, wie sagt man so, Eldorado. Ne?
Absolut.
Nicht für uns, aber ja, wie gleich, wie du es gesagt hast. Ja, vielleicht haben wir den einen oder anderen Atomphysiker oder ja, Teilchenbeschleuniger Menschen unter uns, der uns.
Bestimmt.
Bestimmt. Ja, OpenAI. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die finde ich ganz interessant. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder natürlich über diese ganzen Side-Projekte von Sam Altman gesprochen. Das World-Projekt, was ich sehr aufmerksam verfolge. Und was haben heute Morgen meine entzündeten Augen, als ich der erste Kaffee noch nicht alle war, gesehen? Sign in with OpenAI. Also das ganze Thema, es gibt nicht mehr nur Login with Google oder Login with Apple, Sign in mit Meta-Facebook. Sondern es gibt jetzt eine Seite, da kann man sich, wenn man Interesse hat, an einen Dienst namens Sign In with OpenAI und oder Sign In with ChatGPT, ehrlicherweise. Und kann man sich anmelden, kann man sich auf eine Merke oder eine Liste setzen und ja, scheint ein Thema zu sein, was vielleicht irgendwann kommen wird. Zeigt aber auch, sie scheinen die ein oder anderen Nutzer zu haben, weil ansonsten macht nämlich ein solcher Dienst null Sinn. Also wenn man jetzt startet mit irgendwie 25 Kunden, wirst du wahrscheinlich nicht in die Verbreitung kommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Thema wird.
Spannend, habe ich noch nicht gesehen.
Hast du das gelesen, weil wir hier gerade die OpenAI-Ecke noch offen haben? OpenAI will KI-Zugang über einen sogenannten Ambient Computer Layer. Weil das geht so ein bisschen in die Richtung, was die nämlich machen. Ja, das ist ein Interview, was gegeben wurde. Vielleicht klickst du mal in der Zwischenzeit drauf, weil du bist ja immer so ein Namenmensch. Ich versuche mal zu erklären, worum es geht. Interview, es ging sehr stark um die Entwicklung bei OpenAI und einer der Chefentwickler, ich hoffe, du sagst jetzt gleich, wer es war, hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wo sich mit OpenAI beschäftigt. Er ist auch gefragt worden, was macht eigentlich Jony Ive und Sam Altman, da konnte er gar nichts dazu sagen. Aber wo sie sich mit beschäftigen, ist tatsächlich an benutzeroberflächenlosen Architekturen. Also es geht wirklich darum, dass ChatGPT oder OpenAI in Zukunft ohne UX auskommen soll, was natürlich so ein bisschen in die Richtung geht, wo wir eben drüber gesprochen haben. Aber das fand ich noch eine ganz interessante Nachricht des Morgens sozusagen.
Ja, ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist, es gibt total in diese.
Gerade, du bist doch so ein Schnellleser. Ich dachte, du hättest jetzt gerade schon.
Eigentlich ja heute Morgen.
Okay. OpenAI, lass uns mal rübergehen in, wir haben ja noch ein bisschen was anderes. Google I.O. War ja in der gleichen Woche und auch da gibt es die ein oder andere interessante Nachricht oder Neuigkeit zu berichten.
Total, ne? Also man kann es, glaube ich, irgendwie kurz festhalten, mit Googlen war gestern. Jetzt gibt es irgendwie neue Sachen. Also es gab diese I.O.-Conference, gleichzeitig zu dieser OpenAI auch ganz vielen Pressemitteilungen und Deutschlandöffnung. Und sie haben mal wieder gezeigt, dass sie mit ihrer Gemini-KI nicht nur mitspielen wollen, sondern dass sie also dieses Spiel wirklich definieren wollen, kann man sagen. Ja, Sundar Pichai, also der CEO von Google, stellte Gemini dann als so universelles KI-System vor, als persönlichen Einkaufsberater, als Reiseplaner, als Coach zum Lernen und auch so ein typisches Alltagscompanion. Ne? Also so far so good, haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Aber es gibt dafür wirklich Use Cases mittlerweile und die sind wirklich interessant. Und mein persönlicher Clou war, dass Gemini empfiehlt jetzt nicht nur, sondern das handelt. Ja, also das kann kaufen, das hat die komplette Integration, das kann buchen, das kann organisieren und das komplett autonom, weil es einfach die Kreditkartenanbindung hat und all die Themen. Ja, also es ist jetzt, Smartphone-Kamera ist halt irgendwie integriert, Bildschirm, das heißt, du kannst halt irgendwie erklären lassen, was du siehst. Es gibt ein Gemini Live, heißt das. Dann kann das PDFs lesen. Das kann Forschungsberichte auswerten, schreiben. Es kann für dich komplett automatisch vertonte Videos erstellen, mit Hilfe von quasi Deep Research und VO. Da sagst du, glaube ich, gleich noch ein bisschen was dazu. Es kann ganz viele Fragen beantworten zu dem, was du in deinem Browser gerade siehst. Ne? Es kann Lernpläne für dich, für deine Kinder erstellen. Es korrigiert falsche Antworten, liefert neue Aufgaben. Also wie so ein Tutor oder so ein Lehrer, wirklich mit Superkräften. Und es hat halt diesen mächtigen Vorteil, auch im Hinblick auf diesen persönlichen Agenten gegenüber allen anderen Schnittstellen, das muss man auch schon sagen. Google hat schon so wahnsinnig viele Daten von uns, ja, über Gmail, über Maps, über Drive, über Android bei ganz vielen Menschen, über Chrome, alleine halt irgendwie so eine 15-jährige Chrome-Historie ist halt natürlich wirklich Gold wert. Und das sind Milliarden an Datenschnittstellen, auf denen sich Gemini wirklich austoben kann. Nur wenn man es jetzt mal ins Verhältnis rückt zu, keine Ahnung, Siri, ChatGPT und Co., dann ist das einfach ein riesiger Wettbewerbsvorteil, den sie offenbar wirklich jetzt auch nutzen. Und man muss schon sagen, also wenn die mit Google und Gemini weiter so durchziehen, dann ist es einfach bald nicht mehr Google, sondern es ist einfach wirklich, ne, lass Gemini machen und die Suchmaschine wird dann irgendwann zum Sidekick und der KI-Agent wird dann einfach, wie wir es auch gesagt haben, wirklich zum zentralen Interface von so unserem digitalen Leben, zumindest wenn wir auf Google setzen.
Absolut, und ich wünsche mir gerade ein Bier, wo wir so ein bisschen noch weiter philosophieren. Ich glaube, das, was wir vor 2-3 Jahren hatten, dass man gesagt hat, okay, OpenAI ist top-notch, also letztendlich der Player schlechthin. Das sind sie sicherlich immer noch, aber es ist, wie ich finde, inzwischen mehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden. Also Gemini oder Google hat mit Gemini extrem aufgeholt. Anthropic mit Claude hat aufgeholt. Es sind sicherlich noch nicht ganz so weit oder noch nicht vielleicht so ganz so groß, muss man eher sagen. Ich glaube, was die Foundation Models oder die Sprachmodelle betrifft, sind sie, das ist ja immer so ein Abwechseln in der Top-5-Liste. Und das, was sie aber gezeigt haben mit Gemini, ist wie du es gesagt hast, es ist ehrlicherweise das, was wir von Apple nie gesehen haben. Du hast eben Siri gesagt, nächste oder übernächste Woche ist ja auch die WWDC. Man weiß jetzt schon, sie werden relativ wenig zum Thema KI sagen, weil sie relativ wenig zum Thema KI momentan beitragen können. Das ist schwierig, weil, wie du es gerade gesagt hast, der Gemini wird zum Companion, also zum täglichen Begleiter. Und wir sehen ja jetzt schon, wenn man sich abends so ein bisschen im linearen Fernsehen tummelt, wir sehen jetzt die Samsung-Werbung, wo Gemini vorgestellt wird. Gemini Live ist auch seit gestern oder vorgestern für iOS verfügbar, auch in Deutschland, kann jeder nutzen. Ich habe heute Morgen habe ich Brötchen geholt und habe es ausprobiert und sitze im Auto, eine kleine Anekdote, und starte Gemini Live und sage, ich sitze hier, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin noch nie Auto gefahren, und bekomme eine Anleitung, was ich zu tun habe. Ja, also welchen Knopf ich drücken muss bei meinem Ford, ja, den Startknopf, ja, dass ich meinen Fuß bitte auf die Kupplung treten soll, kein Witz. Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig sein soll, weil ich habe mich jetzt noch nicht getraut, nach einer Gehirn-OP zu fragen, aber vielleicht kriegst du auch da eine Anleitung, man weiß es nicht. Aber was wirklich funktioniert ist, das Ding hat Ohren und Augen und man kann sich halt mehr oder minder komplexe Prozesse halt erklären lassen, genauso wie du es gesagt hast, und das verändert schon einiges. Krass.
Erzähl mal, was...
Vero gibt's auch, ja?
Ist was auch, ja, so, sorry. Immer wenn ich dich sehe, denke ich an Vero.
Vero, Mr. Vero. Ja, Veo 3 ist crazy. Also wir haben uns ja in den letzten Monaten immer wieder über Sora begeistert und über die Bilder und über die Videos, die man mit Sora erstellen kann. Und dann kam Google mit Veo 3 und ehrlicherweise ist das, was sie rausgehauen hat, ja, next level shit, to be honest. Also, was kann Veo? Veo kann Bilder und Videos erstellen. Veo 3, soweit so schön oder soweit so bekannt. 8-Sekunden-Clips. Was aber Veo auch kann, und das ist wirklich absolut verrückt, Veo kann halt auch Sprache. Das heißt, du kannst sagen, erstell mir ein Video. Und in dem Video soll der Protagonist, die Protagonistin XY sagen. Sprache spielt keine Rolle. Und dann bekommst du Lippensynchron, also Lip-Sync, ein Video erstellt, was qualitativ unglaublich hochwertig ist. Ich würde sagen, es ist noch ein Stück hochwertiger als Sora. Hm. Sora war schon wirklich gut oder ist wirklich gut. Veo 3 ist einfach besser. Es gibt Videos, die haben ja die Runde gemacht, von einem Stand-up-Comedian oder von einem Nachrichtensprecherin oder Sprecher, wo du nicht mehr erkennen kannst. Es ist ausgeschlossen zu erkennen, dass dieses Video, es sind immer so 8-Sekunden-Clips, von AI generiert sind. Und was das Krasse ist, du kannst halt quasi diesen Charakter halt speichern. Also du kannst halt immer wieder Videos erstellen. Die sind immer nur 8 Sekunden lang, aber bauen aufeinander auf. Du kannst auch am Tag, ich glaube, nur 4 Videos erstellen, aus Kapazitätsgründen. Nichtsdestotrotz ist es wirklich, wirklich krass, wie gut es funktioniert. Und das ist das Allerkrasseste, wie schnell. Das Erstellen von einem Video dauert vielleicht 2 Minuten. Also es sind 2 Minuten, hast du ein Video, wo du sagst, oh wow, krass. Und ich habe mal so ein paar Dinger erstellt. Es gibt immer mal wieder so, dass eine Aussprache in Deutsch nicht grammatikalisch ganz 100% richtig ist. Also wenn du sagst, sage das auf Deutsch und du schreibst dann den Satz auch auf Deutsch, dann passt das. Und es ist wirklich beeindruckend. Leider nur in den USA zu nutzen, für die Menschen dort draußen, die es mal nutzen wollen. Es braucht gar nicht so große Hacks. Ein amerikanischer VPN reicht aus und dann kann man wirklich anfangen, Videos zu generieren. Also es ist beeindruckend.
Ich find's auch super beeindruckend. Auch deutlich besser nochmal als Sora, was ich da gesehen habe. Und es bringt mich natürlich wieder sofort zum Thema Deepfake. Ne? Also welche Rolle nimmt generative KI bei der Verbreitung von Desinformation ein? Und man muss schon sagen, davor ist noch nicht lange her. Also vor 2 Jahren musste man irgendwie noch wirklich viele, viele Stunden investieren und sehr, sehr gute Computerkenntnisse haben, um für, ne, Deepfakes mittels auch KI oder was auch immer das Gesicht einer Person in einem Video auszutauschen. Und das war immer irgendwie fake. So, heute reicht eine Zeile Text. Ja? Ich will sagen, also auch nicht bewusst irgendwie, du musst krass prompten können oder sowas, brauchst kein Engineer zu sein. Eine Zeile Text für realistische Szenen mit Bild und Ton. Und damit wächst total die Anforderung an jegliche Nutzerinnen und Nutzer von Medien, visuelle Inhalte aus unbestätigten Quellen wirklich so maximal kritisch zu hinterfragen, weil diese Nachrichtensprecher, die du gesagt hast, ne, die dann irgendwie auch Teil einer Apokalypse sind, die im Hintergrund passiert und sowas, das ist halt, das ist wirklich glaubhaft. Das ist hundertprozentig authentisch, was dort gezeigt wird. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dass jetzt irgendwie diese Videosnippets dann halt irgendwie auch über Social Media verbreitet werden, dann auch im Namen von, keine Ahnung, Telekommunikation, kritischer Infrastruktur grundsätzlich, Banken, dann ist das ein Game, was nicht mehr aufzuhalten ist, weil wirklich, und du brauchst auch keinen Fraud-GPT mehr, sondern Heti und Pleti kann einfach nur noch halt irgendwie ein Video erstellen, sich abspeichern, Charakter speichern, im Namen von irgendwelchen Unternehmen, Organisationen, Wirtschaft, Politik und dieses Zeug daraus posaunen noch und nöcher. Es ist Wahnsinn, was die Möglichkeit der Gefährdung und der Verbreitung von Desinformation an der Stelle halt irgendwie.
Ja, und auch sehr herausfordernd, wenn es um das Thema Fraud Prevention geht, weil was wir ja, hier ist ja auch ein Ungleichgewicht. Auf der einen Seite die Tools, die solche Deepfakes erstellen können, und ich sage ja gar nicht, dass Gemini jetzt erstmal für Deepfakes jetzt genutzt werden sollen. Also auch übrigens, es gibt durchaus auch Sicherheitsmechanismen. Das ganze Thema Nudity, also Nacktheit wird nicht, funktioniert nicht, Celebrities kannst du nicht erstellen. Aber nichtsdestotrotz, du kannst halt Nachrichtensprecher, ich meine, ich kenne die Nachrichtensprecher von CNN nicht, ja, also keine Ahnung, wer da so quatscht, kannst du solche Videos erstellen. Das Problem, was wir aber auf der anderen Seite haben, wenn es um das Thema Fraud-Erkennung geht, also wir haben ja keine Serverfarm, die genauso groß ist wie die von Google, die wiederum gut darin ist, diesen Fraud zu bekämpfen und zu erkennen. Das heißt, wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass diejenigen, die uns dieses Werkzeug in die Hand geben, auch gleichzeitig das Gegenmittel geben, falls es mal schiefläuft.
Also das lässt sich aber gar nicht auf. Also ja, das ist bei Gemini noch nicht richtig möglich. Aber das haben wir vor einem Jahr halt auch zu anderen Sachen gesagt. Und man muss ja auch mal sagen, Gemini waren die immer so am wokesten von allen waren. Ja, wir erinnern uns an die Indianer mit asiatischem Hintergrund oder der Nazi mit dunkler Hautfarbe und Co. Aber Grok und Co. werden das so schnell halt irgendwie aufholen. In einem halben Jahr wird das möglich sein, das halt irgendwie mit allen möglichen Sprachmodellen halt irgendwie. Und wenn du dann wieder den Enkeltrick halt irgendwie in Betracht ziehst und ne, die Großmutter, die vielleicht ein bisschen dem Menschen ist, ein bisschen nicht mehr so richtig klarkommt, aber das Ganze dann wieder auf richtig, also wirklich quantifiziert, da über Videos von vermeintlichen Enkeln, die halt die Großmutter perfekt mit Namen und allem drum und dran ansprechen und halt irgendwie um Geld bitten. Also das Ding ist halt so gefährlich.
Ich weiß auch gar nicht, ob mein Enkeltrick mittlerweile das richtige Wort noch ist, weil selbst ich lese ja, also das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen, du wirst ja so zugeballert mit Nachrichten und du hast so viele Informationen und vieles lese ich halt quer. Und ich habe mehr als einmal schon was gelesen, wo ich dann draufgeklickt habe und erst dann festgestellt habe, nee, kann nicht sein oder ist AI oder ist Quatsch. Das ist halt gefährlich und ja, also das wird noch mehr als spannend sein, insbesondere wenn es um Deepfakes, wenn es um Fraud geht, auch bei uns in der Branche natürlich, ne? Also der ganze KYC-Prozess. Also ich wollte jetzt nicht bei einem KYC oder Identity Provider arbeiten, weil die werden eine Menge zu tun haben in den nächsten Monaten.
Ist auch eine Chance, fairerweise, ne? Gehen wir mal ein bisschen weiter bei Google. Also während Google mit Gemini quasi so das ne Interface der Zukunft baut, gab es aber auch ein anderes Produkt, was für ziemliche Unruhe gesorgt hat auf der I.O. Und vor allem bei ganz, ganz vielen Medienhäusern. Das ist nämlich dieser neue sogenannte AI-Mode in der Google-Suche. Und wir haben da neulich schon einmal drüber gesprochen, weil wir das schon immer mal als Test gesehen hatten. Aber in den USA testet Google das mittlerweile groß angelegt als eine Art von neuen Suchmodus, bei dem Nutzerinnen und Nutzer wirklich direkte Antworten von der KI erhalten, ohne die klassische Linkliste, ohne den Klick auf die externen Seiten. Und KI dahinter zieht ihre Infos natürlich direkt aus dem Web, inklusive der Inhalte von Verlagen, JournalistInnen, Blogs etc. Und natürlich beginnt genau hier der Streit mit den Medienhäusern. Es gibt so eine News Media Alliance, das ist so ein Verband von vielen, vielen tausend Publishern. Die sagen, das Ganze ist halt Diebstahl, ne? Weil der Vorwurf ist, dass Google sich quasi die Inhalte greift, monetarisiert, aber halt einfach nicht zahlt, weil es einfach keinen Opt-out-Modell und keinen wirklichen Deal dahinter gibt. Und Google widerspricht ja und sagt, naja, wer nicht will, dass für seine Inhalte fürs Training genutzt werden, der muss einfach Google abmelden. Ist ja kein Problem. Du musst dann dich aus der Google-Suche komplett raushalten, was für kleine Medienhäuser gar nicht möglich ist. Es ist wirtschaftlich suizidal und selbst für große ist es ein massiver Reichweitenverlust. Aber man muss halt auch sagen, also ne, in Europa steigt auch der Druck. Die EU-Kommission prüft es gerade als möglichen Verstoß gegen Urheberrecht und auch Digital Markets Act natürlich, den DMA. Aber es ist die alte Frage, wem gehört eigentlich dieses Internetwissen von gestern, von heute, aber auch von morgen? Und ich glaube, ne, wenn die KI, wie es jetzt hier ist, in diesem Suchschlitz quasi alle Antworten sofort jemandem liefert, ohne dass dieser jemand auf diese Website besuchen klickt, dann kannibalisieren diese Plattformen komplett alle Publisher, auf deren Inhalte sie ja wiederum angewiesen sind. Und ich finde, die Debatte zeigt immer wieder, wir brauchen neue Regeln, um so eine ehrliche Diskussion über den auch Wert journalistischer und Content-Arbeit grundsätzlich im KI-Zeitalter zu erstellen.
Das ist ja noch ein zweites Thema in dem Zusammenhang, wenn es nämlich darum geht, also die Inhalte, die wir, also du hast jetzt ganz viel darüber gesprochen, Inhalte zu finden, das ist das eine. Aber die spannende Frage, die du gestellt hast, würde ich gerne ergänzen mit der Frage, wem gehört eigentlich der Kunde, die Kundin? Weil, und das ist, finde ich, nämlich das Faszinierende daran, es geht ja nicht mehr nur um Inhalte, sondern es geht auch um Produkte. Der Google oder der Gemini AI Mode führt ja auch dazu, dass ich halt Produkte angezeigt bekomme, die ich direkt im Prozess bestellen kann und zahlen kann. Du hast es eben im Satz erwähnt, die ich bezahlen kann mit der Google Wallet. Das heißt, ich übersteuere den Shop. Also der Shop hat nicht mehr die Gelegenheit, Cross-Marketing zu machen nach dem Motto, hey, du hast dir gerade Schuhe gekauft, leg dir doch jetzt noch ein Kundenkonto an oder eine Kundenkarte und sammel Punkte, fällt weg. Und das ganze Thema Zahlungsmittelmix, wo sich ja im E-Commerce, das ist eine reine Wissenschaft, ja, also welches Bezahlverfahren zeige ich, an welcher Stelle, wie an, welches präferiere ich, weil jeder Händler hat da seine eigenen Präferenzen und seine eigenen Vorstellungen, das wird overruled. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wem gehört der Kunde? Und was passiert damit? Also kann ich das als Händler noch beeinflussen? Also es ist ja schön, wenn die Bestellung rausgeht, aber es reicht es aus, wenn nur noch die Bestellung quasi verschickt wird und das Einzige, was ich von meinem Kunden sehe, ist die Versandmarke. Also das sind die spannenden Fragen, mit denen wir uns insbesondere im E-Commerce beschäftigen müssen und auch im Zahlungsverkehr, weil dadurch ändert sich halt auch eine ganze Menge.
Ja, da vielleicht noch ein Hinweis, das ist ein toller Podcast, Tech and Tales Podcast von Elisabeth Lorange heißt sie, zusammen mit Pip, Philipp Klöckner, die haben letzte Woche aufgenommen über Persuasive AI und gehen quasi jetzt auch auf die Zukunft von SEO, SEA, SEM und sowas ein, wie das einfach komplett verschwindet und wie Sprachmodelle und künstliche Intelligenz quasi wirklich in dieses Persuasive, also Beeinflussende bis hin zu Manipulierende hineingehen. Ohne dass du jetzt irgendwie sagst, ja, ich suche jetzt, keine Ahnung, ein neues Cap, zeig mir mal irgendwie alle Caps, sondern dass das halt, wie wir neulich schon mal so ein bisschen gemutmaßt haben, einfach aus deinem Kontextfenster, aus deiner Memory-Funktion sich das Sprachmodell schon selber erschließt, dich dann dahin triggert und dann quasi den Kaufprozess einfach selber fortsetzt, weil das einfach der Meinung ist, dass du das ja sowieso kaufen würdest. Total spannend, klare Podcast-Empfehlung. Auch so ein bisschen mit der Referenz auf das Thema Google AI.
Wir haben jetzt ganz viel über OpenAI und Google AI. Es ist, war einfach der Schwerpunkt in den letzten sieben Tagen oder seit unserem letzten Podcast. Ganz, ganz viel passiert, aber nichtsdestotrotz, lass uns vielleicht mal noch ein bisschen was über so die Nachrichten, die es sonst so gegeben hat in der Branche, kurz schnacken. Die Liste ist voll und ich glaube, wenn wir das jetzt alles machen, dann wird der Podcast irgendwie 2 Stunden lang, aber lass uns mal ein paar Sachen rausziehen. Ich würde mal vorlegen, was neu und was ich spannend finde, ist eine neue Entwicklung von unserem Lieblingstool namens Perplexity, die just in diesem Moment eine neue Funktion namens Perplexity Labs freigeschaltet haben, zu Nutzen für alle, auch bei uns in Deutschland. Was ist Perplexity Labs? Perplexity Labs ist sowas wie ein Deep Research, also es ist erstmal sehr ähnlich, aber doch ganz anders. Es ist sehr viel schneller, das ist schon mal das Schöne, es geht schneller. Und als Ergebnistyp ist es nicht mehr nur einfach der reine Text, sondern ich kann als Ergebnistyp mir interaktive Webseite erstellen lassen, ich kann mir Diagramme erstellen lassen, also ich kann sehr viel mehr visuell bekomme ich als Ergebnis oder auch PDF-Dateien. Und ist, wie ich finde, interessant, wenn es um sowas geht wie Financial Reports. Wir werden auch nochmal einen Test machen mit Umsatzdaten. Wie sieht das eigentlich aus in Richtung Finanzassistent? Ganz neu, jetzt gerade gelauncht. Und man sieht auch da bei Perplexity, die geben Gas. Und auch dort geht die Reise weiter. Spannende Entwicklung, wie ich finde.
Ja, klickt mal da drauf. Also ich kannte das bis heute früh auch noch nicht. Habe mich nebenbei so ein bisschen eingelesen. Aber es gibt auf dem Link, den Mike dann auch reinstellt, Also die unterschiedlichen Demos und tatsächlich die Finance-Demos sind völlig krass, ja. Und es ist auch so schön clickable und irgendwie sauber aufgeräumt. Das ist echt gut. Also ich habe mir das letzte Woche einmal angeschaut mit ein paar OpenAI-Möglichkeiten, wenn du quasi dir in O4 oder 4.1 so ein bisschen was zusammenklickst und dann als, keine Ahnung, Go-to-Market-Strategy oder Business-Plan sehr einfach das Ganze dann in OpenAI Canvas überführst. Dann macht sie daraus so wie so eine Mini-App, die auch klickbar ist mit so Schiebereglern. Und also fairerweise fand ich das schon cool. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, was Perplexity Lab da liefert, dann ist das nochmal ein ganz anderes Game. Mega interessant. Ich habe was von Meta, was glaube ich total spannend ist, was wir letzte Woche nämlich drüber gesprochen haben. Weil Meta hat letzte Woche grünes Licht bekommen vom Oberlandesgericht Köln und durfte jetzt seit, ich glaube, 3 Tagen, 2023, offiziell öffentliche Beiträge von erwachsenen EU-Nutzerinnen und Nutzern für das Training seiner KI-Modelle verwenden. Also auch so deine ganzen Urlaubsfotos von 2012 auf Facebook, deine Bikini-Fotos und sowas. Und der Clou ist, müssen wir beide schlucken, ne? Der Clou, gesonderte Einwilligung ist laut Gericht dafür nicht erforderlich, weil das Gericht argumentiert, dass Meta ja ein legitimes Interesse daran hat. So, total spannend, diese Argumentation. Sprich, oft ne, ganz einfaches Deutsch übersetzt, solange dein Content öffentlich ist, darf Meta damit seine KI füttern. Und diese Meta-AI, die ja etwa ne, in WhatsApp oder in diesem neuen Meta-Assistant irgendwie auftaucht, die könnte also auch komplett mit deinem Content bald trainiert sein. Und das, wie gesagt, alles für alles, was du jemals öffentlich gepostet hast, Texte, Bilder, Emojis. Das Einzige, was, glaube ich, ausgeschlossen ist, sind sensible Daten wie Namen, Telefonnummern, weil das, auch geil, Meta sagt, es wird automatisch rausgefiltert. Wo du sagst, ja klar, natürlich wird das rausgefiltert, ne? Puh. So. Und das Geile ist aber auch, und da dachte ich, das kann ja nicht sein, es muss ja eine total einfache Möglichkeit geben, dem zu widersprechen. Früher gab es ja, Facebook war ja immer voll von, hiermit widerspreche ich öffentlich, dass die Nutzung meiner Daten, wo ich immer sagte, ach ja, ihr Verschwörungstheoretiker, legt euch wieder hin. Aber tatsächlich ist es jetzt genau so. Das heißt, Meta sagt jetzt, ne, wenn du nicht willst, musst du aktiv widersprechen. Das heißt, wer bis jetzt vorgestern, 27. Mai, nicht gehandelt hat, stimmt automatisch stillschweigend zu. Und das ist einfach so ein Opt-out-Modell. Aber auf einfach im Deutsch gesagt ist es, ne, schluck es oder geh halt irgendwie weiter. Also du kannst es funktioniert einfach nicht.
Ja, und das Opt-out, also ging, aber man musste wirklich, wirklich suchen in den tiefsten aller Einstellungen. Also es war jetzt nicht so nach dem Motto, ich möchte, dass meine Bilder nur in einer bestimmten Gruppe angezeigt werden oder sei es irgendwas, sondern es war irgendwie unter Privacy, Datenschutz, scroll, 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 weiter scroll, Link, Klick, also es war mehr als versteckt. Es waren auch etliche, selbst bei Spiegel Online war ein kleines How-To, man den ganzen Krams deaktivieren kann. Also man musste ein Opt-outen. Und wenn man es nicht gemacht hat, hat man dem, wie du gesagt hast, zugestimmt. Man kann natürlich jetzt immer noch ein Opt-out machen. Das wiederum betrifft aber nur die Daten, die jetzt quasi geändert werden. Ab jetzt. Das heißt, alle Menschen, die jetzt seit 2007 bei Facebook sind und diesen Opt-out nicht gemacht haben, die Daten, die sind jetzt einmal analysiert. Wenn man sich jetzt out-optet oder opt-outet, dann nur für das Künftige. Ich war in der Tat, ich habe das zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also ich habe diesen Opt-out gemacht. Also ich habe kein Problem mit irgendwie OpenAI allen Scheiß zu geben, aber bei Meta, keine Ahnung, ist für mich immer noch so die Achse des Bösen. Wahrscheinlich ist das alles Quatsch. Aber da habe ich diesen Opt-out gemacht.
Ja, ich habe es vor mir hergeschoben und dachte dann so, okay, jetzt mache ich's. Und dann war es aber zu spät, es war der 28. So dachte ich so, scheiße. Irgendwie 20 Jahre Facebook und Instagram. Ah gut, genau. Und also vielleicht noch ein letzter Satz, ne? Das ist, also dieses Urteil von einem deutschen Oberlandesgericht, das muss man sich schon vorstellen, das ist ein echtes Novum, ja, weil zum ersten Mal ein deutsches Gericht faktisch sagt, KI-Training rechtfertigt massenhafte Datennutzung. Auch durch US-Konzerne. Alleine das ist wirklich ein Drama. Und Datenschützer schlagen natürlich irgendwie Alarm. Sie warnen aber auch, und das finde ich auch so krass, wirklich vor der Präzedenzwirkung. Denn wenn Meta das darf, dann kann es auch TikTok machen, Google machen, X machen. Die werden alle demnächst nachziehen. Und am Ende bringt das Urteil die alte Frage auf den Tisch. Ne, was wiegt mehr? Datenschutz oder Trainingsvorsprung? Und ich würde sagen, Meta ist irgendwie hart am Wind gesegelt und nutzt jetzt genau diese Grauzone, um weiter voranzukommen und sich auch gegenüber anderen abzusetzen, die natürlich demnächst nachziehen werden und sich genau auf dieses Präzedenzurteil berufen werden. Aber früher war immer die Frage, was wiegt mehr, ne? Datenschutz oder auch, ich sag mal, deutsche Innovation und, ne, aber, also es war immer mehr der Datenschutz. Und jetzt geben wir eine carte blanche, also einen Freifahrtschein an amerikanischen Hyperscaler. Genau, eine Sache, die auch super spannend ist, ist, Microsoft bietet jetzt auch Grok-Modelle von xAI an. Also xAI, Elon Musks Antwort auf ChatGPT. Und Microsoft hat sich jetzt überlegt, die machen diese Azure AI Foundry und bietet jetzt xAI zu exakt denselben Bedingungen wie ihre OpenAI-Modelle an. Und was wir ja gelernt haben, ist, die meisten auch Unternehmen gehen noch nicht direkt über OpenAI, was auch relativ neu ist, sondern sie nutzen die OpenAI-Modelle exklusiv über ihre Microsoft Azure-Verträge, die sie ja weltweit mit sehr großen Unternehmen haben. So, was jetzt aber auch passiert ist, dass quasi die gleichen Compute-Kapazitäten, die identische Infrastruktur und auch die gleiche Priorität existiert. Das heißt, das ist jetzt keine wirkliche Servicefreundlichkeit, sondern aus meiner Sicht ein wirklich strategisches Signal. Denn Microsoft positioniert sich jetzt als neutraler Marktplatz, zumindest sagen sie das, und nicht mehr nur als exklusiver OpenAI-Dealer. Und auch dieser Zeitpunkt ist äußerst brisant, denn zurzeit gibt es ja diesen Rechtsstreit zwischen Elon Musk und OpenAI-Chef Sam Altman. Und während die beiden sich irgendwie genüsslich auch öffentlich und auch über Gerichte streiten, öffnet Microsoft einfach die Arme und sagt, hier kommt Kinder, beide an meine Brust und ist nicht mehr exklusiv mit OpenAI und denkt einfach größer, weil dieser Konzern, der ja sowieso sehr, sehr erfolgreich zurzeit ist, auch im ganzen AI-Game, will künftig wirklich alle Modelle, die irgendwie gerade belastbar sind, auf Azure transparent ranken, nach Task, nach Performance, nach den typischen Ranking-Modalitäten und will damit eine Vergleichbarkeit schaffen und will Azure quasi zu so einer Art TripAdvisor-Plattform für KI-Modelle machen. Und dann als nächsten Schritt wollen sie quasi alles, was du beim vorletzten Mal, glaube ich, über MCP, also Model-Context-Protokolle, das wollen sie übernehmen von Anthropic. Und damit werden dann KI-Agenten wirklich verschiedene Anbieter, auch noch interoperabel, über alle Schnittstellen, die man sich so vorstellen kann, aufgebaut. Und Microsoft will damit quasi so diesen Schritt in die Agentenökonomie hineingehen und sich als erster großer Player hier positionieren. Was
total interessant finde, und ich habe einen interessanten, nicht Podcast, sondern einen Beitrag gesehen dazu oder einen Vortrag. Und zwar war ja die Republika, die sich ja in Berlin einmal im Jahr trifft, über Netzpolitik zu diskutieren, großes Event, große Konferenz. Und dort war ein KI-Forscher oder Forscher Björn Ommer. Ich persönlich habe den Namen zum ersten Mal gehört. Aber er hat einen sehr interessanten Vortrag gehalten, eine Stunde über die Entwicklung, was passiert gerade. Und es passt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, weil du gerade gesagt hast, naja, Microsoft tut das und wir haben eben über Meta gesprochen, die Daten, die genutzt werden. Und was so ein bisschen interessant ist in der Diskussion ist, AI ist ja nichts anderes wie so eine Art Enabling-Technologie. Also AI alleine hilft ja nicht, sondern sie enabled ja andere Dinge zu tun. Und das Interessante ist, dass wir in Europa, in Deutschland eigentlich gar nichts haben. Also wir haben, wenn du das vergleichst, bringt das Beispiel selbst mit Strom. Also wir holen ja unseren Strom auch nicht aus den USA, sondern wir erzeugen Strom hier, weil es ist eine Enabling-Technologie. Sie hilft dabei, dass wir Dinge tun können. Und ausgerechnet das tun wir beim Thema KI gar nicht oder viel zu wenig. Das heißt, das Thema Daten, die jetzt von deutschen oder europäischen Facebook-Nutzerinnen und Nutzer Meta gegeben werden, reichern das gesamte Meta-Ökosystem an und wir in Europa haben da erstmal gar nichts davon. Also aus der europäischen Industrie heraus haben wir nichts davon. Also Facebook kann uns tollere Werbung oder neue Produkte verkaufen, aber kein E-Commerce-Shop aus Deutschland hat was davon, es sei denn, er bezahlt wieder viel Geld an Meta für die Werbefläche. Und das finde ich irgendwie interessant, wenn wir über Datenökonomie sprechen und wenn wir darüber sprechen, was auch insbesondere amerikanische Player vorhaben. Also wir geben unsere eigenen Daten kostenlos raus, damit andere, also es ist eigentlich ein absurdes System.
Ja, es ist, und es ist, also diese Büchse der Pandora ist jetzt auf jeden Fall geöffnet. So, wir haben vorhin ja kurz über WWDC gesprochen und über Apple und während die Konkurrenz ja längst irgendwie die Welt neu erfindet und auf dem Markt glänzt, steckt Apple irgendwie weiter im Umbau, ja, und also wirklich, ich würde sagen, tief im Umbau, ja, also es gab jetzt einen Bloomberg-Artikel, den muss ich hier noch verlinken, und das hat, also Apple hat sein Siri-Team jetzt nochmal komplett umstrukturiert und die arbeiten jetzt an einem neuen, rein LLM-basierten System, das zumindest quasi einen internen Test angeblich ChatGPT-Niveau erreichen soll. Nee, klingt total gut erstmal. Die Einführung wollen sie so wahrscheinlich Mitte 2026. hinziehen, wo man sagt so, Alter, das ist ja in KI-Jahren gerechnet, gefühlt 2050 oder das nächste Jahrhundert. Und der Druck ist einfach enorm, ja, nicht nur irgendwie so von uns beiden, also wirklich die ganze Welt zerreißt sich das Maul. Ich meine, Apple hat erst, glaube ich, 20 ernsthaft überhaupt irgendwas mit generativer KI begonnen. Also ne, in dem Moment, als dieser Softwarechef damals, dieser Greg Federighi, ChatGPT quasi ausprobiert hat zum ersten Mal. Siri ist irgendwie ne, evolutionsbedürftig. Und da gab es so ein geleaktes Memo von diesem Siri-Erfinder, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der sich hingestellt hat und irgendwo seinen eigenen Mitarbeitern gesagt hat, Siri braucht dringend ein Gehirntransplantat. Und dann kam irgendwie ne, iOS 18 mit Apple Intelligence, haben wir ja mehrmals drüber auch gesprochen. Große, große KI-Versprechen, doch intern herrscht jetzt, glaube ich, auch bei ganz vielen Apple-Managern wirklich Krisenstimmung. Und es gibt ja noch gar nichts. Ne? Es gibt keine Sprachsuche, es gibt nicht die Integration in die Fotodatenbank. Irgendwer aus diesem KI-Team hat neulich öffentlich auch in einem anderen Artikel gesagt, das ist wie ein sinkendes Schiff und es sinkt echt schon ganz schön tief und eine ganze Weile. Und ich glaube auch, Apples Problem ist gar nicht nur das Produkt, ja, es ist auch einfach der Takt, ja, während OpenAI im Tagesrhythmus was macht, Google, glaube ich, im Wochenrhythmus, super skaliert, macht Apple irgendwie nichts. Ne? Die kauften weniger GPUs damals, die haben weniger LLM-Expertise und der Versuch, KI dann modular an Siri dran zu bauen, hat es auch nicht besser gemacht. Und jetzt ist die große Idee, die sie präsentieren wollen, so ein monolithisches Sprachmodell zu bauen, was das alte Hybridkonstrukt ablösen soll. Also ich bin maximal skeptisch, aber ich sehe es wie du auf der WWDC. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas Großes kommt, außer Lippenbekenntnisse.
Also man wird wahrscheinlich iOS 26 vorstellen, weil man jetzt dazu übergehen wird, die Benamung zu ändern, also dem Jahreszahlen anzupassen. Große Änderungen, hurra. Das UX soll sich nochmal komplett verändern oder zumindest in beiden Teilen ändern. Das ist alles spannend. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass sich UX unter Umständen sowieso ändern wird und unter Umständen vor allen Dingen überflüssiger. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz ausspreche, aber ich halte einen IBM-Moment in den 80er Jahren, wo ja IBM so als der Personal Computer oder als die Computer Company oder auch Dell, ja, die ja irgendwie mal aus dem Heimcomputermarkt nicht mehr wegzudenken waren. Und auf einmal kamen andere Player und ich glaube heute nicht mehr, dass Apple sicher ist vor wirklich großen Veränderungen. Und wie du gesagt hast, Siri ist weit hinterher. Also sogar, glaube ich, also wenn man das vergleicht mit Amazon Alexa, wo man ja auch sagt, okay, das ist auch nicht so super geil, aber da ist nochmal ein Unterschied. Und wir haben halt jetzt ein völlig neues Level erreicht. Wir haben OpenAI, wir haben Perplexity, die sehr gute Sprachassistenz haben, die übrigens auch mittlerweile sehr gut mit dem Smartphone verzahnt sind. Wir haben Gemini. Das ist das Level. Und das aufzuholen, also mich wundert das so ein bisschen, weil diese stoische Ruhe, die Apple ja immer ausstrahlt, nach dem Motto, naja, wir machen es dann irgendwann richtig. Ich weiß nicht, ob das im Jahr 2025, 2026 wirklich noch so gut funktioniert. Also richtig machen sie immer gut, aber man darf es auch nicht zu richtig machen.
Ja, schauen wir mal, was nächste Woche so passiert.
Lass uns mal noch so zwei Finanznews mitnehmen. Also OpenAI, also das ist ja ganz wichtig. Die DKB, also Launchpartner kann man ja sagen, in München haben wir eben drüber gesprochen. Die Sparkassenfinanzgruppe war auch ein bisschen vertreten. Hab etwas mitgebracht. Ich könnte jetzt über den Sparkassen-GPT sprechen, aber vielleicht kannst du zwei Sätze dazu sagen. Ich würde tatsächlich über das sprechen, was Stripe nämlich gelauncht hat. Und das fand ich nämlich mega spannend. Stripe als PSP oder Zahlungsdienstleister, sehr aktiv inzwischen, nicht nur in den USA, Europa, Deutschland, haben ein neues Modell gelauncht, beschäftigen sich intensiv mit dem Thema AI. Und was sie gemacht haben ist, sie haben Transaktionsdaten behandelt wie natürliche Sprache und darauf ein Sprachmodell oder ein Foundation-Modell gesetzt oder daraus ein Foundation-Modell entwickelt, haben sie viele Milliarden Transaktionsdaten analysiert. Vor dem Hintergrund, und haben wir ja eben kurz drüber gesprochen, dass man Fraud besser erkennen kann. Und es ist in der Tat so, dass das Ergebnis viel besser ist als klassisches Machine Learning. Insbesondere bei Angriffen, die eher, wo Menschen im Spiel sind. Also es gibt so einen Kreditkarten-Check-Angriff. Ich kannte das nicht, aber dann werden Kreditkarten im großen Stil im Darknet gekauft, also gestohlene Kreditkartendaten. Und dann werden erstmal Mikrotransaktionen gemacht, um zu gucken, ob die durchgehen. Und wenn die durchgehen, dann werden größere Transaktionen gemacht. Und diese Angriffe sind verhältnismäßig schwer zu erkennen, weil keine richtigen Muster da. Da sind echte Menschen, die das irgendwie ausprobieren. Und dieses neue Foundation-Modell von Stripe hat eine Erkennungsquote, vorher waren es irgendwie bei 54%, also etwas über 50%, und jetzt sind wir weit über 90%. Also ein großer, großer Schritt bei dem Thema Fraud Prevention und ein wunderbares Beispiel dafür, dass AI auch in der Finanzindustrie natürlich nicht nur langsam und auch auf den Backend-Prozessen Einzug erhält, aber auch im Zahlungsverkehr eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, stimmt. Also das haben ja auch die anderen Schemes, ne? Also Mastercard, Visa, American Express, die dann auch immer die Karten dann in solchen Fällen dann auch immer wieder austauschen müssen und Co. Aber ich glaube, Stripe ist hier einfach auch noch schneller unterwegs. Und gerade so diese Mustererkennung, wie du sie beschreibst, gibt es bisher nicht ansatzweise auch auf so einer, in so einer Professionalität. Also wirklich stark, dass Stripe das gemacht hat. Genau, Sparkasse einmal kurz vielleicht. Ich finde das schon wirklich erstaunlich. Also es gab drei große Partner, die OpenAI announced hat, ne? DKB, wir waren, glaube ich, die ersten mit unserem Thema, weil wir vielleicht auch ein bisschen schneller im Contracting sind und vielleicht ein bisschen schneller den Zugriff hatten. Dann gab es Zalando, die auch schon sehr lange halt irgendwie mit generativer künstlicher Intelligenz rumdoktern, und dann gab es so ganz viele kleine. Aber es gab noch ein weiteres Unternehmen, was wirklich auch groß genannt wurde, und das ist halt, ne, die DSV-Gruppe, auch zentraler Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe, hat dann so eine strategische Partnerschaft mit OpenAI verkündet. Und dann auch wirklich medienwirksam entsprechend dann auch an diesem Tag inszeniert. Und genau wie du es gesagt hast, ne, das Ziel sind, glaube ich, so Chat-GPT-Modelle im großen Stil in die wirklich große Sparkassenwelt dann auch zu integrieren. Und zwar von allem, ne, vom Kundenservice über interne Prozesse. Und wir haben ja schon immer mal darüber gesprochen, welchen Weg die großen Banken und dann auch die Bankengruppen halt irgendwie gehen. Und ich finde, das klingt einfach sehr ambitioniert, aber es klingt auch total konsequent. Ja? Und ich glaube, im Mittelpunkt davon steht so dieser Business-KI-Hub, was ich darüber gelesen habe, über den schon heute, glaube ich, verschiedene KI-Funktionen für Sparkassenlösungen bereitgestellt werden und jetzt halt durch eine API zur OpenAI ergänzt, nur mit Sprachverarbeitung, Textgenerierung, Wissensabfrage. Und so ein Herzstück ist natürlich dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Sparkassen es gibt, 340 oder sowas, plus diese ganzen Verbundpartner, flankiert von einem groß angelegten Schulungsprogramm, was natürlich mega ist, weil dadurch alle Mitarbeitenden auch fit sind für den KI-Einsatz und das dann auch wirklich nutzen. Ne? Und ich glaube, so mein persönliches Highlight war dieses Sparkassen-GPT, was du ja auch erwähnt hast, also ein GPT-basierter Assistent mit diesem hundertprozentigen Sparkassenwissen, der dann irgendwie im Kundenservice, in der Beratung überall unterstützen soll und auch dann hundertprozentig datenschutzkonform. Das ist schon, ich finde, ein großer Schritt, und da schauen auch andere große Banken aus Frankfurt drauf, dass ihr diesen Schritt so gegangen seid. Finde ich cool.
Nicht aus Berlin, denn da gibt es ja noch eine andere große Bank, die DKB, Sascha, einfach an dein, wie sagt man, Brötchengeber sozusagen. Und ihr seid ja bei dem Thema auch jetzt nicht wirklich seit gestern unterwegs, sondern seit der ersten Stunde. Ihr habt mit dem Digital Agent, wart ihr, glaube ich, in Deutschland sogar die Ersten, die in dem Bereich was Public zu bieten hatten, ne? Also den Agenten für die Webseite. Das jetzt arbeitet ihr mit OpenAI ja nicht minder wenig zusammen. Auch da geht es ja darum, letztendlich die Produktentwicklung bei euch irgendwie zu beschleunigen, Backend-Prozesse zu optimieren. Also auch da die DKB Chapeau an euch, auch die Zusammenarbeit dort weiter auszubauen. Und ich finde es ehrlicherweise gut, dass zwei durchaus große Player im deutschen Markt, große Direktbank, die Sparkassenfinanzgruppe, so ein bisschen auf Flagge zeigt in der Zusammenarbeit, gerade wenn es um solche neuen Technologien geht. Und ich hoffe natürlich auch, wenn Wettbewerb nicht immer gut ist, aber ich hoffe natürlich, dass wir auf Flanken nachziehen und ja die Chancen erkennen. Wenngleich, und das wagen wir ja auch in unserem Podcast immer wieder, ne? Wo Licht ist, ist bekanntermaßen auch Schatten. Das ganze Thema Datensouveränität spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da müssen wir natürlich insbesondere in Europa und insbesondere in Deutschland sehr darauf achten, dass alles da bleibt, wo es hingehört. Und eben nicht so ein Meta-Moment. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine Zusammenarbeit, ohne was vorwegzusehen, mit Meta etwas komplizierter sein könnte, unter Umständen.
Genau, also es gibt noch, wir haben ja echt noch eine super lange Liste dieses Mal. Willst du noch eine Sache machen oder wollen wir abschließen?
Ich guck gerade. Also ich bin durch, ehrlicherweise. Ich fand noch witzig, eine Sache, ich wusste das nicht, es gibt schon ein bisschen länger. Kennst du Deutschland-GPT?
Nee, ich habe es noch nicht drauf geklickt, weil ich dachte, du hast mir irgendeinen fraudulent Link geschickt. Weil das ist total. Also, ja, erzähl mal, was ist das?
Das ist, also Deutschland-GPT, ich weiß nicht genau, ob die Telekom auch mit drin hängt. Es gibt zumindest eine Pressemitteilung, wo Telekom und Deutschland-GPT irgendwie das ganze Thema in die Schulen bringen wollen. Was ist Deutschland-GPT? Also es gibt eine App, die Deutschland-GPT-App, und da sind verschiedene Sprachmodelle integriert, aber mit Fokus auf Datenschutz und Modelle, die vor allen Dingen hier in Europa gehostet sind. Weiß nicht, also es funktioniert gut, also kann man sich runterladen, man kann sich lustigerweise über Google connecten. Das ist, finde ich, dann wieder ein bisschen witzig, aber und kann dann halt vor allen Dingen Datenmodelle auswählen oder LLMs auswählen, die in Europa gehostet sind und wo das Thema Datenschutz irgendwie eine wichtige Rolle spielt oder eine etwas wichtigere Rolle spielt. Deutschland-GPT,
wer ist das? Also das muss ich mir echt mal angucken. Ja. Also die nutzen das Open-Source-Modell Llama 3.3, das ist ja, genau, kannst du dir irgendwie runter. Es gibt sogar einen CEO von Deutschland-GPT. Wie geil ist denn diese Visitenkarte? Also da muss ich mich nochmal in Ruhe reinklicken, was das ist. Wir werden berichten. Ich habe noch ein kleines Doomsday, hatte ich ja ganz am Anfang Sneak Preview gemacht. Genau, also dann mach du doch erstmal Tools, dann mache ich Doomsday und dann sind wir schon wieder über eine Stunde.
Ja, genau, ich gar nicht so viel. Also auf der einen Seite habe ich was mitgebracht, was eigentlich im Google AI, Google I.O. Kontext vorgestellt wurde, nämlich Stitch with Google. Stitch ist etwas, wo du als Entwickler oder vielmehr Nicht-Entwickler relativ schnell Oberflächen generieren kannst. Also du kannst also sagen, mach mir mal eine schicke Banking-App mit den und den Funktionen, also haust den Prompt rein und es werden entsprechend dann die User-Interfaces generiert. Und was ich daran aber cool finde, ist, es gibt direkt eine Schnittstelle zu Figma. Das heißt, du kannst es direkt hochladen in Figma und spannend für Designer, kannst dann interaktive Mockups draus machen und jetzt kannst du auch du nicht mehr nur euren Entwicklern mit Code auf den Nerven, sondern euren Designern mit UX-Vorschlägen. Ja, also wir machen uns gerade hier viele Freunde. Fand ich aber trotzdem bemerkenswert, weil es natürlich auch einlädt, muss ein bisschen rumzuspielen, um Gefühl dafür zu bekommen, wie könnte was aussehen. Funktioniert recht gut. Und ein Tool oder vielmehr eine Webseite namens Hicksfield AI. Hicksfield bietet die Möglichkeit, so kleine Snippets zu erstellen. Was die gemacht haben, finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Auf der einen Seite gibt es so eine Datenbank oder so eine Explorer-Funktion, wo du ganz viele Snippets aus verschiedenen Filmen hast. Also das ikonische Titanic-Ding, ne? Oder was ich, der Pate, also diese berühmten und bekannten Filmszenen, immer so 10 Sekunden lang. Dann kannst du Bilder hochladen, also das ist ein Bild von uns beiden hochladen, Titanic, wie du mich in den Armen hältst und kannst dann aber noch sagen, mach das im Lego-Style draus. Das heißt, du siehst dann so diese ikonische Szene auf der Titanic im Lego-Style mit uns beiden. Das ist witzig. Und was sie jetzt gemacht haben, ist ganz neu, es gibt eine Advertising-Funktion. Das heißt, du kannst jetzt ein Produktbild hochladen, beliebiges Produktbild von irgendeiner, du bist ja irgendwie, machst ja dein Joghurt auch selbst. Den kannst du also hochladen als Produktfoto und kannst dann daraus so einen 80-sekündigen, total krass gut animierten, also animiert ist es ja nicht, gut generierten Spot draus machen. Und die sind zum Teil so gut, dass ich davon überzeugt bin, die könntest du so bei Instagram hochladen. Also die sehen einfach gut aus. Ist so ein bisschen Rabbit Hole. Ich weiß noch nicht, wie groß der Nutzen ist, aber man kann mal so ein bisschen damit rumspielen. Ja, das waren die beiden. Heute nicht so viel, aber wir hatten ja auch schon ehrlicherweise mit Perplexity und Gemini stimmt, viele Tools. Mach du dein Doomsday.
China baut gerade einen KI-Supercomputer, soweit so gut, aber den baut sie nicht auf der Erde, sondern im All. So, und jetzt letzte Woche wurden die ersten 12 Satelliten von so einem neuen orbitalen Rechenzentrum ins All geschossen. Und das soll nur der Anfang sein. Insgesamt soll es 2800 Satelliten werden, also so ein gigantisches Netzwerk im All. Und jeder von diesen Satelliten hat ein eigenes KI-Modell mit 8 Milliarden Parametern im Schlepptau. Das ist quasi so, als ob jeder Satellit so sein eigenes kleines ChatGPT dabei hat. Und die rechnen dann nicht nur fröhlich vor sich hin.
Leben hört sich
ja, komplett. Komplett. Ja. Und also die sprechen auch miteinander. Und das Ganze halt per Laser. Das ist ja so grundsätzlich so bei Satelliten, dass es so Laserkommunikation gibt, weil es halt irgendwie Licht ist, ist halt irgendwie der schnellste und verlässlichste, wenn nichts dazwischen fliegt als Elon Musk Raummüll. Aber die chinesischen Satelliten schicken sich dann quasi Lichtblitze mit so neuronalen Geistesblitzen, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber als Bild. Warum, fragt man sich ja erstmal, ne? Und grundsätzlich sagst du, naja, KI ist ja wahnsinnig hungrig und durstig, ne? Alleine ChatGPT haben wir darüber gesprochen schon mal, das soll täglich aktuell 560 Megawattstunden Strom fressen. Das ist genauso viel wie wirklich eine mittelgroße Stadt. So. Und braucht natürlich wahnsinnig viel Kühlung. Was, ne, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, eine Katastrophe ist fürs Klima, für Strom sowieso. Und die Antwort aus China ist, schick doch einfach die KI dahin, wo es immer kalt ist, ne? Also brauchst halt irgendwie keine Kühlung, und wo du immer Strom hast, weil die Sonne halt einfach immer scheint. Und deswegen haben sie es halt ins All gemacht, weil du halt, ne, du hast da Solarstrom ohne Klimaanlage, ohne Wasserverschwendung, weiß ja toll wie was. Und dieses geplante System soll auf insgesamt 1000 Petaops. Das ist, wenn man es hochrechnet, 1 Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde. So, das ist, ich glaube, der stärkste Supercomputer, das war letzte Woche gerade irgendwie drauf, das ist dieser El Capitan, der in den USA steht, der schafft nicht mal 2 Petaops. Und Chinas orbitales Netzwerk wäre also über 500 Mal schneller. Und das Ganze basiert quasi auf diesem Konstrukt des Edge Computings. Das heißt, alle Satelliten verarbeiten Daten direkt dort im Orbit. Also ne, Wetterdaten, Klimadaten, Weltraumdaten, egal was es ist. Und versenden allerdings dann wirklich nur die fertigen Analysen, Ergebnisse und Interpretationen direkt zur Erde. Das heißt, es gibt nicht diesen permanenten Feedback-Loop, sondern es wird alles dort oben hundertprozentig berechnet und nur die Ergebnisse gelangen dann halt irgendwie verschlüsselt wieder nach China zurück. Und das ist schon spannend. Ja, ich meine, es wird ja auch da oben langsam eng, ne? Also wir wissen ja, Starlink hat, glaube ich, mittlerweile ein paar tausend Satelliten da oben. OneWeb ist halt mittlerweile unterwegs. Das heißt, ich glaube, in einem Jahr sind es irgendwie 10.000 Satelliten, die unseren Planeten da jetzt schon umkreisen. Und jeder von diesen Satelliten macht das Weltall ja auch ein bisschen dreckiger und chaotischer. Aber es ist schon spannend, auf was für Ideen die dann kommen, um tatsächlich diese hundertprozentige Skalierung, oder nicht hundertprozentig, sondern Hardcore-Skalierung, wirklich dann auch möglich zu machen und so diese aktuell limitierenden Faktoren wie Kühlung oder auch Strom einfach aus der Gleichung rauszunehmen.
Ja, und ich will jetzt nicht, also na, auch da, du hast ja Doomsday gesagt, also ich will nicht wissen, was ist, wenn diese Satelliten auch noch Augen und Ohren bekommen, soll heißen, irgendwie sehen können, was passiert. Das heißt, auf einmal werden Truppenbewegungen irgendwie schon vorausgeahnt, bevor überhaupt der Soldat sich irgendwie seine Unterhose angezogen hat. Also das ist, glaube ich, dass jetzt man noch so ein Schritt weiterdenkt. Also es ist ja schön, dass da oben jetzt irgendwie das ganze Thema Ressourcen so ein bisschen anders gelöst wird. Aber ich denke mir so, wenn es um das Thema Überwachung geht, und ich weiß jetzt nicht, ob die Chinesen oder in China so das so ein Thema ist mit der Überwachung, ich hörte davon, dann könnte das auch nochmal ein neues Level sein. Star Wars ist demnächst nicht mehr nur ein Film, sondern findet vielleicht wirklich dann im Weltall statt.
Jo.
Es war mir ein Fest. Also ich gucke gerade, ohne Witz, ich glaube, es ist die längste Folge, die wir ever aufgenommen haben. 1 Stunde, 10 Minuten. Es war eine sehr unterhaltsame Folge, wie ich gefunden habe oder finde vor allen Dingen. Deswegen sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an all die, die bis hierhin es ausgehalten haben. Vielleicht müssen wir zwischendurch solche Cliffhanger einbauen, damit alle dabei sind. Oder so nach dem Motto, zum Ende erzählen wir noch was ganz Krasses.
Nicht einschlafen,
skippen kann. Genau, also vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an über die sozialen Medien, über Payment and Banking. Wir freuen uns über jede Form der Kritik, über positive natürlich ganz besonders. Wir freuen uns aber auch darüber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Auch das sehen wir immer mehr. Wenn ihr Wünsche habt, worüber wir unbedingt mal sprechen sollt, lasst es uns wissen. Wenn ihr sagt, ey, macht doch mal ein Tutorial oder gebt mal ein bisschen tiefer in XY, dann versuchen wir es. Wir können nichts versprechen, aber wir versuchen es. Wir probieren ganz, ganz viel aus. Und ja, in diesem Sinne bleibt es nur dabei, Danke zu sagen, lieber Sascha, dir und danke allen Hörerinnen und Hörern.
Dankeschön, bis bald, macht's gut.
Bis bald.